Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit dem Ulrich Schmid. Er ist NZZ-Korrespondent in Jerusalem im Moment. Er hat eines der spannendsten Leben geführt, das man sich vorstellen kann. Werden wir erfahren im Verlauf dieser Stunde. Mit ihm unterhaltet sich der Roger Schawinski.
I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red, and oh, the night's so blue. Then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you.
Mein heutiger Gast ist ein sehr entspannender Mensch. Er gehört zu der aussterbenden Gattung der Auslandskorrespondenten. Früher hat es die überall gegeben, aber über das reden wir, warum das heute nicht so der Fall ist. Ist überall schon auf der Welt gewesen, wo spannend ist. Und zwar in Moskau, in Peking, in Prag, in Washington und in Berlin. Und jetzt ist er in Jerusalem. Aber woher kommst du jetzt gerade, Uli?
Jetzt komme ich gerade von einem Kollegen, wo ich da abgestiegen bin. Ja,
aber wo gereist bist?
Jetzt vor 3 Tagen bin ich in Benghazi in Libyen gewesen, vor 2 Tagen in Tunis, gestern in Amman und Jerusalem und heute bin ich jetzt in Zürich.
Okay, also da kann man sich etwas vorstellen, wie das Leben von ihm auch aussieht. Aber vor allem möchte ich natürlich von dir wissen, wer bist du?
Ja, ich bin Ulrich Schmid. Ich bin nicht weit von da geboren. Ich würde sagen 2-3 Kilometer.
Ja, wo denn?
Im Riesbach. Dort bei dem Sportplatz Lenk. Dort habe ich einmal geshootet. Und das ist auch. Dort bin ich aufgewachsen, in die Schule gegangen, im Walgrist. Also ich bin Zürcher Bub.
Aus was für einer Familie kommst du?
Mein Vater war Mittelschullehrer, meine Mutter war Pianistin. Sie hat in Paris Konzertdiplom gemacht, hat dann aber nur 1-2 Konzerte gegeben und dann 3 Kinder bekommen. Das erste bin ich.
Also eine klassisch bürgerliche Karriere. Der Mann arbeitet und die Frau muss dann irgendwie sich andere Sachen nehmen, eben Haushalt und dem Kind zuwenden.
Durchaus. Und da ist auch natürlich ein gewisser Schuss Melancholie drin. Da ist auch etwas. Ich meine, sie ist natürlich sehr talentiert gewesen. Sie hat, wie gesagt, das Konzertdiplom gemacht.
Aber sie hat nicht können das machen, was sie hat wollen. Im Gegensatz zu dir. Hast denn du das immer wollen, möglichst auf der Welt irgendwie zu leben, nur nicht in der Schweiz? Ja, du bist jetzt fast 30 Jahre jetzt unterwegs gewesen, oder? Immer noch unterwegs?
Ja, genau. Mir hat kürzlich mal jemand gesagt, ich habe ihm schon vor 40 Jahren oder 50 Jahren gesagt, ich will unbedingt Auslandkorrespondent werden. Ich will unbedingt so ein Leben führen. Und das ist mir nicht mehr bewusst gewesen. Also ich habe das nicht gewusst, dass ich das dem gesagt habe, aber ich meine, ich habe mir natürlich geglaubt und es scheint offenbar so zu sein.
Genau, und hast du das können machen? Kannst du immer noch machen? Weil natürlich gibt es viel weniger Möglichkeiten. Die NZZ ist noch eine der wenigen Zeitungen im deutschsprachigen Raum, die überhaupt noch Auslandskorrespondenten hat. Und du bist ja der beste Ort gewesen oder der spannendste Ort der Welt. Wie hast du das geschafft?
Ich habe angefangen bei der SDA, bei der Schweizerischen Depeschenagentur.
Also zuerst muss man noch sagen, hast du studiert, hast du deine Dienst geschrieben und so?
Ich habe eine Dienst geschrieben über Wahlkampffinanzierung in den USA und in der Schweiz. Ein Vergleich,
und?
Auch sehr ein interessantes Thema. In 2 Sätzen zusammengefasst, in Amerika, Wahlen kann man sich nicht kaufen, aber es gibt einen wahnsinnig grossen Unterschied, wenn man Incumbent ist, ein sogenannter Amtsinhaber, dann ist es so, dass je mehr Geld man ausgibt, desto eher verliert man.
Nein.
Doch. Und das hat auch damit zu tun,
dass... Hast du das am George Bush mal gesagt, dem Vater?
Das geht nur um Kongress und die Abgeordneten. Das hat einfach damit zu tun, dass je mehr Geld der Herausforderer ausgibt, desto grösser werden seine Chancen, dass er gewinnt. Und der Amtsinhaber, der gibt nur so viel aus, wie er muss. Wenn er sieht, dass der Herausforderer nicht viel Geld einnimmt, dann gibt er nicht viel aus und dann gönnt er ihn.
Aha, okay. So, also gut. Und dann also, hast du dies gemacht und bist dann nach der Depeschenagentur zu der NZZ gekommen, wo dort natürlich total schwierig war. Anders kommen und die Besten haben die da mal genommen.
Ja, es könnte damit zu tun haben. Ich meine, ich weiss es nicht. Ich habe einen Stage gemacht. Nach dem Stage hat man mir gesagt, es sei sehr gut verlaufen. Dann bin ich wieder zurück zur SDA, weil kein Platz frei war. Ich habe dann Reisen angefangen, also meine quasi, ja, nennen wir es mal Abenteuerreisen. Ich bin nach Afghanistan gegangen, das war meine erste Reise.
Afghanistan?
In Afghanistan, in 18 Jahren, genau.
Und was hast du geraucht dort?
Zigaretten. aber nicht viel.
Aber dort hat man das noch können. Aber dort ist man als Hippie gegangen, oder? Bist denn du ein Hippie gewesen?
Das war vorher. Als Hippie bin ich bis Teheran und dann tatsächlich auch mal bis nach Afghanistan gekommen. Und dort habe ich auch den berühmten kleinen Friedhof noch gesehen, wo ein paar von diesen Leuten liegen, die dann gestrandet sind in Afghanistan. Aber als ich dann für die SDA Jahre später nach Afghanistan gegangen bin, das war im 1984, habe ich ein Flügelabwehrgeschütz gesucht von Oerlikon und Bühle. Und habe das gefunden, habe das fotografiert. Dass,
Das die Schweizer die, also den geliefert hat, wem?
Indirekt. Das hat der CIA gekauft damals, und zwar bei Oerlikon Italiana in Mailand und hat es zu den Mujahedin gebracht.
Also die dann eben die Russen bekämpft haben und dann am Anfang eben Freunde waren sind von den Amerikanern und nachher Gegner.
Genau. Es war vor allem eine amerikanische Initiative. Wir haben einfach gefunden, man müsste die Leute bewaffnen. Und das ist dann auch passiert.
Und das war ein Coup, den du dort gemacht hast. Bist denn du früher eigentlich mal ein Linke als Junge, als Student und so?
Ungefähr 3 Monate lang, ja.
Ja? Was für 3 Monate?
Ja, ich bin 3 Monate lang in linken Parteien herumgehängt, habe ein bisschen geschnuppert und habe es dann aber relativ schnell ein bisschen zu blöd gefunden, weil das, ja, man ist aufgestanden, hat Bulletin verlesen und die Bulletin hat sich immer gegen die anderen Linken gerichtet und nie gegen die Rechten.
Bei der Anstellung in der NZZ ist das dort erwähnt worden, oder haben die das nicht herausgefunden?
Ich glaube nicht, dass die das gewusst haben, nein.
Okay, also und dann eben dein erster Job war dann gerade in Moskau. Ja. Wie hast du das geschafft, dass du da gerade eben so eine, was soll ich sagen, an einen von den Brennpunkten der Weltpolitik angekommen bist?
Das weiss ich nicht. Ich hatte das Gefühl, man hat mich mögen und man hat mich ganz leicht so ein bisschen eben als der Abenteurer eingestuft. Also ein bisschen der, der Sachen macht, die jetzt andere Korrespondenten nicht unbedingt machen. Es hat bei der NZZ damals auch noch so eine Art eine Fasson Korrespondent gegeben, der so Hof gehalten hat. Man denkt an die in Paris und so.
Ja, du hast auch so eine Wohnung gehabt, die die Redaktion gestellt hat, oder? Wo
ja, man hat den Hof gehalten. Also der Imhof hat damals in Paris hat einen Hof gehalten.
Und du auch in
Ich habe auch natürlich Gäste empfangen. Ich habe viele Gäste gehabt, aber wir haben jetzt nicht mehr Hof gehalten. Und ich bin eben so ein bisschen der, der auch an Konfliktort hergegangen ist.
Gut, aber dort, 91, muss man sagen, dort war ja Jelzin-Zeit, oder?
Nein, das ist vor, also ich bin noch in die Sowjetunion gekommen. Und ich bin gekommen und ein paar Monate da gewesen, und dann ist der August Coup gegen den Gorbatschow gekommen. Und ich habe also den Coup, also den Zerfall von der Sowjetunion verfolgt. Und
also ein weltpolitisches Ereignis, bist du hautnah dran gewesen?
Ja, absolut.
Aber jetzt, wenn man jetzt mal schaut, eben, wie es dort war, und inzwischen hat sich die ganze Medienlandschaft verändert. Jetzt haben wir 24/7 News, wo alle Leute immer live dabei sein können. Und man hat es im Internet auch. Und dann fragt man sich, ist das nicht ein bisschen fast schwierig geworden für Leute wie dich, die dann dort vor Ort müssen das irgendwie anschauen und dann irgendetwas Zusätzliches bringen, das man eben nicht am Fernsehen sehen
kann? An sich sehe ich in dieser Konzentration auf das Schnelle, auf das Pralinenartige. Also man nimmt nicht eine Mahlzeit, eine mediale Mahlzeit zu sich, sondern man nimmt eine Praline. Sehe ich eigentlich eine Chance für die, die Hintergrund machen wollen. Und ich glaube, die NZZ hat da eine Chance, dass sie eben Sachen bringt, die nicht am Internet zusammengestellt worden sind, irgendwo abgeschrieben von anderen Agenturen, sondern eigenständige Recherche.
Aber schaust du selber dort natürlich auch Fernsehen, damit mindestens das weißt, oder erfährst, was die anderen Leute auch schon erfahren haben?
Auf jeden Fall, ja. Mhm. Nein, ich meine, ich bin medial genauso verbunden wie alle anderen auch. Und ich muss auf diese Sachen auch eingehen. Aber ich bestehe darauf und ich glaube auch, die guten Zeitungen sollten darauf bestehen, dass sie den Hintergrund bieten.
Gut, das machen immer weniger und die NZZ macht das noch. Wie ist das jetzt für deine Familie? Du hast ja noch eine Familie. Die hat immer alle 4 Jahre haben die müssen sagen, Uli, wo geht es jetzt wieder an? Was sagt jetzt da der Chefredakteur, wo du hin sollst?
Ja, wir haben das immer abgesprochen und das ist eigentlich gut gegangen. Vor allem, solange ich habe, also wir haben eine Tochter, Sophie.
Und die ist einfach mitgezogen?
Ja, ja. Also wir sind immer als Familie gezogen. Wir sind auf Moskau gegangen, dort ist Sophie auf die Welt gekommen, also im 90er. Also kurz vorher ist sie auf die Welt gekommen. Ist
dann, hat sie dann Russisch können?
Sie hat ein bisschen Russisch können, hat sie aber wieder verlernt.
Okay, und sind sie dann noch andere Orte angegangen? Auch nach Peking, hat sie dann Chinesisch gelernt?
Washington, Peking und eben, wie gesagt, dann Prag, nachher Berlin. Ja, sie hat ein bisschen Chinesisch können und das kann sie immer noch auch, wie ich auch.
Du auch?
Ja, ein bisschen. Also,
aber gut. Hat denn deine Frau nicht gesagt, irgendwann, jetzt ist es dann aber gut, oder?
Das hat sie gesagt in Berlin, also meine Frau ist Deutsche und sie hat dann in Berlin befunden, also sie ist Lehrerin in Berlin und sie hat dann gefunden, dass sie auch die Hitze nicht vertreibt, also auf Jerusalem käme sie jetzt nicht mit.
Ah ja?
Und sie ist in Berlin geblieben und meine Tochter ist eben auch in Berlin.
Und der hat das überlebt, oder?
Ja, ja.
Aha.
Absolut.
Okay, und wie hast du das empfunden? Nachdem sie jetzt überall schon war, ist inklusive glaub, Peking, wo glaub, der schwierigste Ort war, oder?
Peking war für uns alle, glaube ich, der schwierigste Ort.
Und das zwar wegen der Politik oder wegen der Luft?
Für mich war es am einfachsten, gewesen, weil ich umeinander reisen konnte und weil ich dieser Stadt Peking entfliehen konnte. Peking ist effektiv, vor allem im Sommer, ist wirklich sehr schwer zum Leben, weil so Anfang Mai legt sich eine gelblich-weißliche Schicht über Peking und man sieht den Himmel nicht mehr. Und man sieht den Himmel nicht mehr bis im Oktober. Und das bringt gewisse Leute. Ja, es ist einfach eine Mischung zwischen Smoke und ein bisschen Feuchtigkeit.
Aber wird man krank wegen dem?
Und meine Tochter, und das ist eben gewesen, also das hat uns auch wahnsinnig besorgt. Also Sophie hat dann wirklich angefangen, permanent zu husten. Und das ist dann irgendwann einmal, hat man dann genug.
Hast du ein schlechtes Gewissen gehabt gegenüber deiner Tochter?
Ja,
ganz und dann hast du nach Zürich angerufen und gesagt, ich muss jetzt einen Ort weiter.
Das ist vielleicht schon ein bisschen durchgedrungen. Nein, ich habe also nicht nach Zürich an. Also ich bin an sich in Peking nicht unglücklich gewesen, aber wo dann die Chance gekommen ist, also Ost-Mitteleuropa zu machen, das sind 8 Staaten im Osten von Europa gewesen, also vom Baltikum aber bis zu Ungarn. Und dann auch die Ukraine habe ich auch gemacht. Ich habe in 2004 die Orange Revolution mit dem.
Du bist immer am richtigen Ort. Man muss noch schauen, wo der Uli anversetzt wird, dann weiss man, dort passiert eine Revolution.
Haben wir immer gesagt,
also in Peking hat es nicht ganz gelungen.
Ja, genau. Nein, in Peking, glaube ich, klappt jetzt noch so Weile nicht.
Und in Washington in dem Sinn auch nicht. Gut, also, wir haben ja Musik, du hast, der erste Titel ist, sie hat mich ein bisschen überrascht, Something Stupid von Nancy und Frank Sinatra. Warum eigentlich?
Das ist eine der frühesten Jugenderinnerungen. Das hat weniger mit dem Lied zu tun, was ich zwar durchaus schön finde. Ich finde es eine sehr gelungene Verbindung zwischen Wort und Musik. Und ich finde einfach, die ganze Phrasierung und Stimmführung von Sinatra ist unglaublich. Ich habe ihn mal in Las Vegas gesehen. Nein, meine Eltern haben getanzt zu dieser Platte und es ist eine der frühesten Erinnerungen. Meine Mutter hat die Schuhe weggekickt, mein Vater hat sie in die Arme genommen und hat mit zuenen Augen und offenem Maul konzentriert tanzen. Die beiden sind göttlich gewesen zum Schauen. Und das ist für mich eine Erinnerung.
Und man merkt, wie du Sachen und Situationen kannst beschreiben, wenn sie vor 50 oder 60 Jahren stattgefunden haben.
Ja, ja.
Okay. Super. Was ist der nächste Titel?
Golden Birdies, Captain Beefheart.
Und warum?
Ach, das ist dann... ja, man ist ja dann, wie gesagt, mal ein bisschen wilder geworden und das ist aus dieser Zeit einfach eines von diesen Lieder. Ich liebe den Captain Beefheart einfach, weil er so unfassbar originell ist. Und auch da wieder etwas, was ich extrem außergewöhnlich finde. Hat aber nichts, also hat jetzt kein spezifisches Lebensereignis oder so.
Those little golden birdies, look at them. Magic Egypt tassel dangling down. Old sleeper man, shh, don't wake him.
One Hand Broomstar was an Obie man. Revered throughout the Bone Knob land. His magic black purse slit creeped open. Let go flocks of them. Shush, Suki Singibus. Snored like a red merry-go-round horse. And an acid gold bar swirled up and down, up and down in back of the Singibus. Shush, Suki Singibus. In the Pantaloon Duck, White Gooseneck Quack.
Ein bisschen spezielle Musik, die er da mitgebracht hat. Uli Schmid, NZZ-Korrespondent, war der wichtigste Ort der Welt. Jetzt hast du ja gesagt, kommst gerade zurück aus Libyen und gehst nächste Woche noch nach Libyen. Wie kann man eigentlich dort jetzt umreisen? Man kann sich fast nicht vorstellen. Man weiss, dort hat es keine Zentralregierung, die das Land einigermaßen kontrolliert. Du bist jetzt in Benghazi gewesen. Gehst gerade nächste Woche, hast du gesagt, nach Tripolis und so. Wie muss man sich das vorstellen? Wie macht ein Auslandskorrespondent da seine Reisearrangement? Wie findet das statt?
Ja, zuerst muss man einmal Leute kennen, wo einem das arrangiert. Mhm. Und ich bin das letzte Jahr schon einmal in Libyen gewesen, in Tripolis. Ich kenne also die Leute von der dortigen Regierung. Das ist nicht die Regierung Sarraj, das ist noch, also die dritte Regierung. Es ist noch komplizierter, als du geschildert hast. Das ist die Regierung von der UNO, die sogenannte Aha. Einheitsregierung. Sondern,
wo keine Einheitsregierung ist.
Wo keine Einheitsregierung ist, wo nicht viel zu sagen hat. Ich habe Leute kennt von der Regierung in Tripolis, die aber nicht anerkannt wird vom Westen. Wo eher einen Muslimbruder-Hintergrund hat. Und die tun mir jetzt die Reise arrangieren, die ich jetzt mache. Die anderen, da habe ich auf verschlungenen Wegen, es hat Monate gedauert, bis ich da jemanden gefunden habe, wo tatsächlich auch regelmäßig geantwortet hat. Man findet manchmal jemanden, aber dann antwortet es nicht. Und so. Das ist sehr schwierig.
Aber wie ist eigentlich die Gefahrensituation? Jetzt zum Beispiel in Benghazi, wo du warst, oder? Man hört dort, auch Milizen sagen dort irgendwie noch tätig. Und da muss man sich vorstellen, dass die Sicherheitssituation wirklich bedrohlich ist.
Sie ist bedrohlich. Sie ist im Westen wie im Osten, halte ich sie für relativ bedrohlich. Es ist aber einfach immer so, dass man es immer sehr schwer kann einschätzen kann, wenn man zum Beispiel in Afghanistan, ich war in der Ukraine, ich bin in Tadschikistan und noch vielen anderen Konfliktorten. Es ist halt, Krieg ist anders, als sich das Leute vorstellen.
Wo ist es am schwierigsten gewesen? Wo ist die heikelste Situation passiert, die du erlebt hast?
Schon in Afghanistan.
Ja.
Eindeutig, ja.
Und zwar was genau? Bist du in ein Gefecht gekommen oder bist beschossen worden?
Wir sind zweimal von Russen bombardiert worden, aber die Bomben haben sie sehr hoch abgerührt, unter anderem eben vermutlich von den Russen. Also das sind Bomben, die sie von uns abgerührt haben. Ja, zuerst sind Aufklärer gekommen, die haben uns fotografiert und dann ist es ungefähr eine halbe Stunde gegangen und dann sind die
Flugzeuge. Du bist eben mit dem Mujahideen unterwegs gewesen? Also
genau, ich bin mit Hezbollah mit zwei von Peshawar aus unterwegs gewesen und dann haben die Bomben abgeworfen, aber eben zu hoch, weil sie Angst hatten wegen der Stinger und wegen der Schweizer Öhrlicher Bürle.
Genau, also
und darum haben
Schweizer
sie
Präzision.
Genau, hat also viele ins Leben gerettet.
Aber so in Libyen und so, wo du jetzt unterwegs bist, hast du dort auch heikle Situationen erlebt?
Nein, in dem Sinn nicht. Und eine Kriegssituation wie jetzt zum Beispiel in Afghanistan oder in der Ukraine zum Teil. Also in der Ukraine habe ich auch ein paar sehr heikle Sachen erlebt. Oder in der Moldau habe ich auch mal sind wir auch beschossen worden. Das habe ich nicht erlebt. Die Gefahr in Libyen ist viel eher von diesen unzähligen Stämmen, also wo dann einfach Leute entführen und Lösegelder pressen. Und
eben.
Gefahr eben zu entführt werden, sei es vom IS, also dann hat man auch, dann reduziert sich, glaube ich, dann die Überlebenschancen sehr, sehr klar. Aber von anderen Gruppen, die einfach nur Geld wollen pressen, die ist relativ hoch.
Hast du da auch schon echt Angst gehabt, dass das könnte passieren, Situationen, wo du irgendwie, was weiß ich, an einer Strasse Barriere ankommst, wo irgendwelche Leute mit Uniformen rumstehen, wo du denkst, dass die könnten mich entführen eventuell?
Ich unterscheide immer zwischen Angst und Befürchtung. Also die Befürchtung ist immer da, aber das mit der Angst ist etwas Lustiges. Ich kann mich an meine erste Reise nach Afghanistan erinnern, das war damals noch bei der SDA, wo ich zur Nacht um 12 Uhr auf dem Dach von meinem Haus gelegen bin und denke dann, okay, jetzt shooten meine Kollegen in Zürich und ich liegen da. Und man hat den Gefechtslärm gehört aus Afghanistan. Mhm. Also das
und was ist das für ein Gefühl? Ist das ein gutes oder ein schlechtes Gefühl?
Ziemlich schlecht.
Wieso? Aber das hast du ja selber gewählt.
Ja, aber natürlich. Das, und da haben wir eben genau die Situation. Man ist eben da, man verflucht sich auf eine Art, man freut sich auch gleichzeitig und das macht es eben aus. Wenn man dann aber losreitet, und dann kommt eben so etwas wie der Haushalt von dieser Angst. Wir sind dort fast 4 Wochen unterwegs mit Ross und Kamel, mhm. bis wir die Kanone gefunden haben. Das geht nicht. Mhm. Man kann nicht immer Angst haben. Das heisst, man kommt mal über Grenzen, man ist dann ein bisschen auf der Hut und dann ebbt das langsam ab und dann verschwindet es irgendwann.
Aber ich habe mir eigentlich immer das Bild gemacht von einem NZZ-Korrespondenten, so wie du es vorher geschildert hast. Die haben Hof gehalten und du gehst zu Milizen irgendwo eben nach Libyen oder bist in Tunesien gewesen, wo es zum Teil eben auch noch ein bisschen heikel zu und her geht und begibst dich wirklich in, sag ich doch, halt in Gefahrensituation. Bist du da vielleicht doch einfach irgendwie im Herzen oder Abenteurer und nicht der typische Auslandskorrespondent, der sich die Informationen anbringen lässt, um dann irgendetwas ganz tiefgründiges zu schreiben?
Ja, ich glaube halt, also das heißt wirklich sehr provokant gesagt, dass das mit dem Tiefgründigen eben nicht so gut geht, wenn man sich das Zeug herbringen lässt. Mhm. Nein, man muss es eben sehen auf dem Platz. Und ich glaube, das ist eine von der grossen Problematiken der heutigen Zeit, wo man einfach permanent am Netz hängt und im Internet meint, man hätte einen vollwertigen Ersatz dafür, anzureisen und uns die Sachen anzuschauen. Das geht nicht.
Gut, aber jetzt gehst du eben nach Libyen. Wie beurteilst du die Situation jetzt dort? Kommt da etwas Gutes raus? Mit deiner Einheits- und eben nicht Einheitsregierungen, sondern eben mit dem Zerfall von diesem Land, eben in verschiedene Stämme, in verschiedene Milizen, in verschiedene Interessengebiete. Italiener sind dort, Russen sind dort, etc.
Es fällt mir extrem schwer zu sehen, dass da etwas Gutes rauskommt. Ich bin jetzt also im Osten des Landes, dort, wo der berühmte General Haftar jetzt Macht übernommen hat und die lokalen Milizen, Terrormilizen, also IS, die sind immer noch dort.
Die sind immer noch dort? Ich habe gemeint, die sind in Sirte und sind irgendwie dort ausgeräuchert worden.
Dort sind sie ausgeräuchert worden, aber in Benghazi sind sie eben auch noch gewesen. Und Ansar al-Sharia, das ist eine andere Gruppe, die sind zuerst verfeindet gewesen, dann haben sie sich miteinander verbrüdert. Die besetzen dort immer noch ein paar Strassen und die Regierung lässt sich einfach Zeit, weil die arbeiten vor allem mit Minen und mit Sniper und mit Selbstmordattentat. Was der General Haftar gemacht hat, wird sehr gelobt in dem Land, aber was natürlich dann aus dem wird, das wird man sehen. Also, dass jetzt der mit allen demokratischen Wassern gewaschen ist, die wir so gerne haben, das glaube ich jetzt eher nicht. Mhm. Und er könnte natürlich versucht sein, nach dem Westen zu marschieren und dann mit den Moslembrüdern dort aufzuräumen. Und dann hätte man einen neuen Bürgerkrieg und das wäre auch nicht sehr schön.
Okay. Hast du auch mal eine Gelegenheit gehabt, das überhaupt wählen oder versucht, mit, sagen wir, mit IS-Leuten, IS-Kommandanten irgendwie in Kontakt zu kommen? Irgendwo?
Das habe ich bis jetzt nicht fertig gebracht.
Aber hast du das mal wählen?
Ja, ich habe das ventiliert, dass es mir angenehm wäre, mit einem IS-Kommandanten irgendwie zu reden, der, sagen wir, abgesprungen ist oder so. Und man hat mir das dann in Aussicht gestellt, aber dem hat es jetzt nicht
geklappt. Okay. Also, gehen wir noch rasch eben Nordafrika weiter. Tunesien, wie ist dort die Situation? Das war mal so ein Art Musterland in Nordafrika. Man ist in die Ferien gegangen, nach Djerba und so weiter. Und hat sich dort total wohl gefühlt. Wie ist heute die Situation dort?
Ich würde es noch nicht aufgeben. Ich würde Tunesien, also der Unterschied, wenn man aus dem unglaublich chaotischen Libyen, wo es jetzt nun absolut keine Regeln gibt, das gilt also vom Straßenverkehr bis zum Krieg generell.
Bis zum Flugverkehr auch? Weil
ja, unglaublich. Also man fliegt, wenn man eine Stunde sollte haben, letztlich dann einen ganzen Tag umeinander. Das ist mit ziemlich grossen Strapazen verbunden. Es ist it's an unruly country. Also es ist wirklich, es läuft dort gar nicht.
Oder fail. Country.
Sehr, sehr nah da. Ja, sehr, okay. Sehr nah da, ja. Also Tunesien würde ich noch nicht ganz abschreiben. Es sieht sehr viel besser aus. Und sehr viele Leute sind sich dessen auch bewusst, dass es ihnen besser geht. Das wissen sie sehr genau.
Besser als Libyen oder besser als früher?
Nein, als früher noch nicht unbedingt. Also da gibt es einige, die sagen, es sei dann früher noch schon noch ein bisschen besser gewesen.
In Benali.
Ja, sage ich, also da spaltet
aber
sich dann
sehr stark. Aber da ist immer ein Teil Nostalgie natürlich damit verbunden.
Ist immer da, ist ganz klar. Und das ist auch bei uns. Also bei uns ist auch immer alles schlecht. Ja. Stellt man
oder die DDR-Leute, Ex-DDR und
genau.
So.
Sehr gutes Beispiel. Ja. Aber die Nachtregierung, also das ist eine Variante von der Moslembrüderschaft, mhm. Wo jetzt wirklich eine Art zu einer CDU möchte werden, zumindest ist das deklarierte Ziel.
Was, CDU und Moslembrüderschaft?
Nein.
In einem Satz tust du das gleichsetzen?
Ja, ja. Nein, das tun sie ja selber sagen. Also,
ah, ja.
Sie wollen natürlich nicht christlich werden, Roger, sondern sie wollen...
Ich weiss. Aber gut bürgerlich.
Jawohl. Sie wollen zu einer quasi säkulare Partei mit einem religiösen Hintergrund werden, so wie es unsere C-Parteien sind, also in der Schweiz und in Deutschland, wo sich quasi aus dem christlichen Gedankengut oder aus dem, was sie meinen, sei christliches Gedankengut, ihre Politik ableitet. Und das möchte die Nacht da auch. Und man muss sagen, bis jetzt, es gibt schon Erzählungen von Repression. Aber insgesamt läuft es und so schlecht läuft es.
Also jetzt komme ich nicht mehr ganz draus. Weil Moslembrüder, so wie ich es verstanden habe, vor allem in Ägypten, wo sie an die Macht gekommen sind, mit dem Mursi, oder, wo die Wahlen dort gewonnen hat, ist immer, und ich glaube seit 50 oder mehr Jahren, als irgendwie ganz stark religiös prägte Organisation gewesen, gut organisiert, gut verankert. Und du tust die jetzigen so fast schon als Teil von einem liberalen, demokratischen Staat darstellen?
Nein, zwei Ausrufezeichen. Nicht alle. Was ich gesagt habe und was ich betonen will, ist einfach, dass es Unterschied gibt. Es gibt im Moslembrüderschaftsdenken ganz radikale Komponenten, wenn man zum Beispiel an die denkt, die am Golf geflohen sind, wo sie den Nasser verfolgt hat in den 60er Jahren. Und sie sind halt immer sehr politisch aktiv gewesen, und das merkt man. Und darum zum Beispiel fürchten sie ja auch die Wahhabiten in Saudi-Arabien derart.
Also das ist ein Konflikt, da muss man eben auch jetzt ein bisschen gut anhören. Da gibt es also einerseits die Moslembrüder, die sind jetzt, glaube ich, vor allem dort unten in Katar am Ruder, oder? Mehrheitlich.
Aber gut, sind sie nicht, aber sie sind dort sehr lang gut gelitten gewesen. Sie haben sogar die Bildung in dem Land übernommen, die ist ihnen offiziell übergeben worden und sie haben dort sehr gut
gelitten. Und haben das ausgenutzt natürlich in ihrem Sinn.
Genau.
Oder?
Genau.
Gut. Und dann gibt es die Wahhabiten, die sind im Nachbarland, im grossen Nachbar Saudi-Arabien. Und was ist der Konflikt zwischen diesen beiden?
Einfach, ein bisschen vereinfacht gesagt, die Wahhabiten... das ist Gottes Gnadentum. Die haben überhaupt keine Neigung, sich irgendwie demokratisch zu legitimieren. Und eine Eigenschaft der Moslembrüder war immer, dass sie an der Basis geschaffen haben, dass sie den Leuten geholfen haben, dass sie zum Beispiel einen Kult oder ein Image von der Unbestechlichkeit gepflegt haben. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und darum sind sie sehr populär gewesen. Sie haben ja in Ägypten die Wahl gewonnen. Da ist der Mursi gekommen und hat sehr viel Blödsinn gemacht.
Eben, hat dann eigentlich Demokratie wollen abschaffen oder tendenziell abschaffen, die ihm zur Macht verholfen hat. Oder? Mhm. Und muss man sie nicht so einschätzen? Also auch jetzt in Tunesien, dass sie wie hat es der Ding, der Erdogan gesagt, Demokratie ist der Zug, der uns ans Ziel bringt, wo wir dann wieder aussteigen?
Ja, ich meine, wenn man diesen Vorbehalt hat und wenn man sie anschaut, immer im Hinterkopf behalten, dass sie sich so könnten entwickeln könnten, dann natürlich schon. Aber was machen wir als Demokraten, wenn sie Wahlen gewinnen? Wir müssen uns schon überlegen, was wir da machen. Ich meine, die Leute haben die gewählt.
Gut, und in Ägypten hat man sie dann gestürzt, oder?
Dann sind sie vom Sisi sehr auch gestürzt.
Gut, worden, ja. Also wir müssen jetzt über alle die Länder reden. Das ist ja so unglaublich komplex. Machen wir zwischendrin eine Musik. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist «Frühlingsmärchen» von Georg Kreisler.
Und warum?
Och, ich finde es ein wahnsinnig zauberhaftes Lied. Und ich habe Georg Kreisler, einen Jude aus Wien, sehr gern. Er hat einfach hat geniale Lieder gemacht und furchtbar schlechte. Mhm. Beides. Und das ist eines der guten. Er hat einfach nie eine Kennung bekommen, die er verdient hat.
Ich habe ihn auch geliebt. Ich habe sogar Sachen auswendig können. Ich könnte heute den Open Boogie noch halb auswendig. Hat mich fasziniert. Aber jetzt hören wir an Frühlingsmärchen.
Spielt ein Neger auf der Flöte Palestrina am Girardi-Platz im Januar, wenn es schneit. Ja, dann teilen sich die Wolken über China. Und in Moskau spricht die jüngste Ballerina. Es ist Frühlingszeit, es ist Frühlingszeit, es ist Frühlingszeit. Dreht ein Mädchen namens Mia sich gen Mekka und der Wind zerreißt das Band auf ihrem Hut. Ja, dann wird man in Skutari plötzlich kecker. Und in Sofia beginnt ein Streik der Bäcker. Dann ist alles gut, dann ist alles gut, dann ist alles gut.
Also, Georg Kreisler geht zum ersten Mal hier bei Radio 1. Danke vielmals, Ueli Schmid. Er ist Nahost-Korrespondent mit Sitz in Israel, wir reden noch über das. Aber bleiben wir jetzt noch irgendwo dort unten am Golf. Was läuft jetzt dort eigentlich? Da ist der grosse Konflikt jetzt auch aufgebrochen zwischen Katar, dem kleinen Katar, und eigentlich allen anderen dort unten, vor allem angeführt von Saudi-Arabien, aber auch Ägypten ist dabei. Und um was wird da gestritten und wie wird das weitergehen?
Ja, ich habe erwähnt, die Moslembrüder sind eigentlich das Entscheidende. Der Trigger war, dass eben der Trump in die Gegend kam, ist im Mai schon auf Riyadh gekommen und hat dort eine unglaubliche Breitseite gegen Iran losgelassen.
Was er immer gerne macht.
Obwohl, das muss man sagen, also das Atomabkommen mit Iran hat er also noch nicht aufgelöst, wie er es angekündigt hat. Oder weil es so halb angekündigt hat.
Er hat es angekündigt, aber vieles, was er angekündigt hat, macht er nicht.
Es ist so, ja.
Er hat auch NAFTA nicht aufgelöst. Und,
er hat auch die amerikanische Botschaft nicht von Tel Aviv, von Jerusalem.
Genau, Mauer hat er auch nicht gebaut. Gut.
Nein. Aber wenn er nichts Schlechtes macht, dann ist das ja auch gut.
Gut, also.
Und dort hat er das gemacht und hat sich ermutigt gefühlt, da aber eben das zu machen, was sie am liebsten gemacht hätten. Und das wäre eben Katar gewesen. Katar ist vor allem Saudi-Arabien ein wahnsinniger Dorn im Auge. Und zwar nicht wegen Iran, wie dann vorgeschoben worden ist. Eben, das sei so furchtbar, die Beziehungen, die Katar zu Iran pflegt. Katar pflegt überhaupt keine besonderen Beziehungen zu Iran oder hat es nicht pflegt. Sie haben ein gemeinsames Erdgasfeld. Aber sonst ist da Katar durchaus zurückhaltend gewesen. Nein, es waren die Moslembrüder und es war die extrem eigenwillige Politik von Katar.
Hat dann Katar eingegriffen in Saudi-Arabien? Oder die Moslembrüder, haben sie das Gefühl, die Tage da, was soll ich sagen, die Moslems, die sie im eigenen Land haben, oder die Moslembrüder im eigenen Land anstiften, gegen das Königshaus anzutreten?
Ja, also man hat natürlich Angst, das ist entscheidend, man hat einfach wahnsinnige Angst in Saudi-Arabien vor diesen Moslembrüdern. Weil die Moslembrüder haben genau das Plus, wo das Haus Saud, das sich quasi auf Gedeih und Verderb der Wahhabiten ausgeliefert hat und ihre Legitimation eben von oben beziehend, nur von oben quasi, von Gottes Gnadentum von diesen Wahhabiten. Und dann kommt da so eine Ideologie, die von unten her kommt, die quasi ein revolutionäres, fast ein bisschen wie Iran, ne, als Revolutionexport, das revolutionäre Element von unten hat. Und das haben sie, von denen haben sie wahnsinnig Angst, weil natürlich ist das Haus Saud jetzt. Bis jetzt sind sie legitimiert gewesen durch A, eben das Gottes Gnadentum und B, durch das Geld, das sie
ihren Bürgern haben können. Und das ist jetzt nicht mehr so.
Das fällt jetzt langsam weg.
Also sind Sie sich das bewusst, dass das mit dem Öl, also nicht nur, weil der Ölpreis jetzt ziemlich im Keller ist, sondern auch, weil das irgendwie endlich ist und vielleicht auch, weil man auf andere Energieträger geht, dass das gefährdet ist, die wirtschaftliche Basis?
Und wie Sie sich dessen bewusst sind. Aus dem Grund haben Sie die Vision 2030 gemacht. Das ist also die Vision 20. Das ist ein Versuch von McKinsey übrigens, also ausgearbeitet.
Oh, die arbeiten für die Wahhabiten.
Die arbeiten
und
für
sagen
die
denen, wie man es machen muss. Und die Wahhabiten sind dann fähig, das umzusetzen, was McKinsey denen vorschreibt.
Wie man von der Erdölabhängigkeit in eine produktive Wirtschaft kommt, ob sie fähig werden, ja. Also das bezweifle ich in der NZZ.
Eben, also ich meine, die junge Generation jetzt von diesen Saudis, die Prinzen, die da irgendwo in der Welt rumkurven und die Millionen und Millionen um sich schleudern, dass die jetzt McKinsey-artig sollen jetzt effizient werden?
Die schon gar nicht, aber einfach die normalen Bürger.
Weil schaffen die denn?
Natürlich. Ja, die arbeiten eben auch noch nicht so richtig. Also die muss man eben dazu bringen, jetzt in die produktive Arbeit zu gehen. Und der Privatsektor muss erhöht werden und es muss produktive Wirtschaft kommen.
Aber das wird ja in erster Linie gemacht von irgendwelchen Gastarbeitern oder so.
Das Land wird genau wie alle Golfmonarchien von Indern, Pakistanern und Bangladeschi und Philippinos. Also das sind die sich die Hände dreckig machen.
Mhm. Ja. Aber eben, wenn dann das Öl nicht mehr so sprudelt, könnten das die eigenen? Hast du das Gefühl, dass die da den Hebel umdrehen können?
Also um ehrlich zu sein, ich glaube, das wird unglaublich schwierig. Wenn man eine ganze Generation lang, wenn man aufgewachsen ist in dem Überfluss von dem Erdölgeld, die Leute wieder zu schweizerisch ehrlicher Erwerbsarbeit zu bringen, das wird fast
unmöglich. Haben sie auch nicht gelernt von ihren Eltern, oder?
Nein, natürlich nicht.
Ist nicht die Tradition. Also, Öl ist... Jetzt muss ich gerade Sting machen, wo sind wir bei Minute 38? Jawohl. Also das ist ein Konflikt, der irgendwie offen ist. Wie wird jetzt der ausgehen zwischen Katar und Saudi-Arabien? Muss man das ernst nehmen überhaupt?
Ja, das glaube ich, muss man schon ernst nehmen. Es besteht schon eine Möglichkeit, dass es da allenfalls zu kriegerischen Auseinandersetzungen kommt. Es soll scheint, das ist jetzt wieder umeinandergeistert in den Medien, es soll scheint einen saudi-arabischen Plan gegeben haben, Katar tatsächlich anzugreifen. Aber ich würde Folgendes sagen. Wo der Trump das Ganze gesagt hat und Katar auch schon ein bisschen bezeichnet hat als der Bösewicht, scheint ihm noch nicht ganz bewusst gewesen zu sein, dass die USA dort eine grosse Luftwaffenbasis hat mit 11'000
Ein kleines Detail,
das nicht ganz unwichtig ist. Ich glaube, das haben ihm nachher auch sich vor Peinlichkeit räuspernd seine Soldaten gesagt, so Trump, listen, also wir haben da noch eine kleine Basis. Und
dann ist auch,
nach einer Woche ist dann der Rückzieher von Trump gekommen und gesagt, nein, jetzt müssen wir wieder Frieden machen.
Aha.
Und genau das werden es früher oder später vermutlich auch machen. Katar ist stark, Katar ist das reichste Land
der Welt. Wieso? Aber ich meine, es ist so ein kleines Land. Was hat das Land? Das hat eben die Ölfelder und Gasfelder und so und hat Al Jazeera, der wichtigste arabische Sender. Was spielt denn der eigentlich für eine Rolle in diesem ganzen Konzert?
Nein, Al Jazeera ist natürlich schon bis zu einem gewissen Grad eben das Instrument von der Regierung gewesen. Und Al Jazeera ist quasi ein Sender gewesen, wo sehr stark auf das Denken der Moslembrüder propagiert hat und eben auch
und das also fast schon missionarische andere Länder, also bis nach Libyen und so, haben die versucht, also ihre politische Macht auszunutzen als kleines Ländli.
Und das hat eben Saudi-Arabien gar nicht gepasst, weil sie haben Insubordination betrieben. Also sie haben den Traditionalismus von den Golfmonarchien haben sie eben hinterfragt. Und wir wissen ja, eben, dass Al Jazeera das englische Programm ist, zum Teil ganz ausgezeichnetes
Programm. Finde ich auch.
Mit journalistisch sehr, sehr guten Leistungen. Das Arabische war sehr stark gegen Saudi-Arabien gerichtet. Er hat sich relativ stark auf die Moslembrüder konzentriert und hat natürlich eben zum Beispiel Gaza unterstützt.
Wir kommen jetzt langsam eben zu Israel. Ich kann das nicht schauen oder verstehe nicht natürlich das arabische Programm von Al Jazeera. Wie ist das in der Sache Israel und Palästina?
Also Al Jazeera ist, was Israel und Palästinenser angeht, nimmt Al Jazeera sehr, sehr stark, schlägt sich auf die Seite der Palästinenser.
Aber hat Korrespondenten in Israel, die von dort aus berichten können?
Und der Netanyahu hat ja kürzlich versucht, oder hat angekündigt, er werde das Büro von Al Jazeera in Jerusalem schliessen. Und wie so oft, wenn die Gemeinsamkeit von Trump und von Netanyahu, wenn sie etwas ankündigen, kommt es nicht unbedingt so, nicht zwingend. Es ist ihm nicht gelungen und der Chefkorrespondent, dem hat man dann die Akkreditationen ziehen und selbst das ist nach einer Anhörung dann nicht gelungen.
Also reden wir jetzt dann über Israel. Machen wir zwischendurch noch mal kurz Musik. Was ist der nächste Titel?
Das ist... von Beethoven, Pianosonate Nummer 2, Opus 2, das Rondo Grazioso, gespielt von Claudio Arau. Ja, das ist eine Aufnahme vom, glaube ich, 83-jährigen Claudio Arau. Und das ist, wenn ich jemandem muss erklären muss, warum Musik wunderbar ist, dann soll er das hören. Thank you.
Wunderbare Musik, danke vielmals, Ueli Schmid, dass du es mitgebracht hast. Also, nach Washington, Peking, Prag, Berlin, bist du jetzt in der heiligen Stadt angekommen, in Jerusalem. Wie lebt es sich dort?
Oh, sehr gut.
Ja?
Ja.
Und, erzähl mal.
Jerusalem ist natürlich schon ein bisschen die Stierstadt als Tel Aviv. Tel Aviv ist, ich bezeichne es immer als das bessere Berlin am Mittelmeer.
Mhm. Es ist ja. Besseres Wetter.
Definitiv besseres Wetter. Es ist mindestens so cool wie Berlin und nachher kann man noch baden. Mhm. Also, und wie gesagt, also Kunst und Kultur und Essen und so weiter.
Aber du bist in Jerusalem, warum?
Eigentlich aus zwei Gründen. Erstens, weil ich doch sehr gerne dort bin, wo die Regierung und das Parlament ist. Und dort, wo die Regierung und das Parlament ist, im Allgemeinen auch sind die NGOs. Mhm. Und auf die muss man auch ein bisschen da Kontakt haben. Und das andere ist, das ist eine Begleiterscheinung, die sehr angenehm ist. Im Sommer wird es extrem heiß dort unten. Und da Jerusalem auf 800 Meter liegt, kann man einfach am Abend das Fenster rauf tun, dann ist es kühl und in Tel Aviv muss man die Aircondition
stellen. Also, und du reist jetzt von Jerusalem aus, wahrscheinlich mit einem speziellen Pass in die arabischen Länder. Nicht mit dem gleichen, wo du nach Israel reinkommst, oder?
Nein, nicht mit dem gleichen.
Und wenn du jetzt so würdest sagen, der Hauptunterschied jetzt zwischen Israel und den arabischen Ländern, die du ja sehr gut kennst, wie würdest du das beschreiben?
Ja, das sind schon Welten natürlich.
Mhm, kannst du ein bisschen?
Ja, der Hauptunterschied liegt ganz eindeutig in der Politik und in der gesellschaftlichen Verfassung. Es liegt sehr viel weniger bei den Menschen und sagen wir, beim Temperament. Man findet in Israel sehr viel levantinisches Temperament und es läuft auch nicht immer alles so ganz genau stur, pedantisch wie bei uns. Da sind die Israelis schon auch ein bisschen improvisationsfähiger. Also schon ein bisschen näher an den Araber. Aber natürlich, in arabischen Ländern gibt es keine Demokratie. Ich habe auf jeden Fall noch nie eins getroffen. Eben sagen wir jetzt mit Ausnahme von den Maghreb-Ländern, die ich erwähnt habe, Marokko und Tunesien, die so ansatzweise das ganz gut auf den Weg gebracht haben und wo man, finde ich, sollte unterstützen sollte. Mhm.
Die Stellung von der Frau?
Die ist in sehr vielen arabischen Ländern außerordentlich deplorabel und ich finde es zum Teil schwer zu begreifen, wie wenig man bei uns über das redet und dass man das fast zu einem Tabuthema erklärt. Ich muss allerdings auch sagen, dass gerade bei den Ultraorthodoxen die Stellung der Frau auch nicht ganz so fein ist.
Ultraorthodoxe Juden, ja.
Jawohl,
Frau die treffen sich, alle Orthodoxen oder Extremen treffen sich ja irgendwo an einem Punkt, oder?
Ja, es gibt natürlich Verbindungen. Also der Blick auf die Frau ist der auf sowohl bei den Juden als auch bei den Muslimen ist der auf die Sünde, auf die Versuchung. Und das wird dann eben mit diesen Regeln zudeckt und abdeckt. Und die sind also der Freiheit von der Frau nicht dienlich.
Mhm. Okay, aber wenn man die ganze israelische Gesellschaft anschaut, ist das natürlich nur ein Teil davon. Während in den arabischen Ländern wahrscheinlich einfach das ganze Land von dem betroffen ist.
Ja, also Politik, also wenn wir jetzt Frauen nehmen, ja. Dann ist im Allgemeinen, die Stellung zum Beispiel von gewissen Frauen in Jordanien ist ganz anständig. Ich würde auch sagen, am Golf, in gewissen Kreisen, können sich Frauen höchstwahrscheinlich relativ, nicht, ich würde nicht sagen frei, aber unbehelligt bewegen. Aber insgesamt ist die Stellung der Frau in vielen arabischen Ländern natürlich grauenhaft. Wenn man an die ganze Regel denkt, mhm. dass sie schlechter gestellt wird, dass sie in vielen, zum Beispiel Palästina, oder? Da kann sie ihre Vergewaltiger, wenn sie nicht ermordet werden von ihren Brüdern, weil sie Schande über die Familie gebracht hat, dann hat sie das Recht, ihre Vergewaltiger zu heiraten. Mhm. Und diese Sache, das ist offiziell. Frauen, also Mädchen können mit 13,5 verheiratet werden, Buben mit 14. Das ist, in Palästina ist das Law, das ist Gesetz.
In Palästina, also
in Cisjordanien.
Ah, ja. Dort gelten die israelischen Gesetze nicht?
Nein.
Die gelten nur für die in der Siedlung leben?
Die gelten in Ost-Jerusalem, die israelischen Gesetze, aber nicht in Cisjordanien.
Du gehst ja auch dann nach Gaza. Gaza weiss man ganz speziell, dort ist auch Hamas. Und wie ist das dort, wenn man da über den Grenzübergang geht, von Israel nach Gaza?
Sehr streng. Man kommt aber relativ schnell rein. Das Problem ist rauskommen, weil beim Rauskommen wird man natürlich, also wenn man wieder zurückkommt.
Also die Israeli kontrollieren natürlich mehr, wenn du wieder zurückkommst.
Genau, also da wird man unglaublich kontrolliert. Ja. Das dauert sehr, sehr lang. Und ist
was heisst sehr lang?
Ich würde sagen 1,5 Stunden.
Mhm. Und ist das sehr unangenehm oder hast du dich daran gewöhnt?
Man muss sowieso, also wenn man jetzt in dem Gebiet reist, muss man einfach Langmut entwickeln. Also wenn man da hektisch ist, ich neige dummerweise ein bisschen zu Ungeduld als Mensch.
Aber man wird konditioniert.
Man wird definitiv ein bisschen konditioniert.
Ja. Und wenn du dann gehst nach Gaza und redest dann zum Beispiel mit den Hamas-Führern, die jetzt ja gerade auch in der vergangenen Woche gesagt haben, sie wollten eventuell sogar sich wieder mal mit ihrem, was soll ich sagen, Brüder oder eben nicht Brüder, Abbas da im Westjordanland irgendwie einigen und dass sie Wahlen machen wollen. Wie reagierst du auf die oder wie erlebst du die?
Mein Spezi quasi von der Hamas ist der Azar. Das ist einer von den Top 5, also einer von der sehr strengen und ich würde sagen sehr israelkritischen Führer, die ich immer wieder treffe. Also in dem Sinn denken, gibt es Israel als Fernziel natürlich nicht, sondern dann ist alles Palästina, das ist klar. Einige Offerten, wie Hamas jetzt gemacht hat, an Fatah und an Mahmoud Abbas, das kommt daher, dass Hamas in einer extrem schwierigen Position ist, auch weil ihr Sponsor Katar jetzt fast weggefallen ist. Also Katar hat sich jetzt sehr zurückgenommen.
Also aus politischen Gründen oder weil sie es nicht mehr machen können, weil Ägypten das Ganze abblockt?
Auf Ägypten komme ich gerade. Das ist im Moment einfach, nützt der Abbas die Situation wahnsinnig stark aus und er kürzt alle Zuwendungen. Also er kürzt die Lieferung von Strom, von Öl, er zahlt Löhne nicht mehr aus. Also Hamas kommt wahnsinnig unter Druck. Hamas, der an sich schon im Gazastreifen nicht sehr beliebt ist. Und darum machen sie jetzt Konzessionen. Aber wenn sie sagen, wir wollen über Wahlen reden, in ganz Palästina, also in Gaza und in Cisjordanien, dann ist das eben für die Hamas eigentlich problemlos. Denn die Wahlen würden sie gewinnen.
Aber
das heißt,
für Hamas
ist das kein Risiko.
Auch in Gaza? Oder könnte es nicht so sein, dass es umgekehrt ist, dass in Gaza eben dann vielleicht die Fatah gewinnen würde, weil die eben nicht so präsent ist und nicht so unbeliebt ist in dem Fall. Und umgekehrt im grösseren Teil, eben im Westen oder anderen Land, würde dann Hamas übernehmen, was die Israelis auch nicht cool würden finden.
Das halte ich sogar für sehr wahrscheinlich. Und wenn man dann das würde zusammenrechnen, würde aber unter dem Strich dann eben Hamas gewinnen. Genauso wie sie übrigens in 2016 gewonnen hat. Und was ist nachher passiert?
Hat keine Wahlen mehr gegeben.
Es hat dann einfach seither keine Wahlen mehr gegeben. Hamas, der Abgeordnete, sitzt in Ramallah und der Abbas regiert per Dekret. Und was sagt Tuna dazu? Tuna, der sonst im Allgemeinen auch nichts für Wahlen ist und für Demokratie, sie sagt gar nichts dazu.
Ja, genau. Aber meinst du, dass die Entwicklung ernsthaft ist? Es gibt ja noch so eine Figur, so eine Art Warlord, der Dachlan. Ich weiß nicht, ob du den kennst, ob du den getroffen hast. Dass der eventuell könnte dort zum Chef werden vom Gazastreifen?
Der Dachlan stammt aus dem Gazastreifen und er ist eine sehr zwielichtige Figur. Er hat damals im Auftrag von Abbas der Hamas sehr viel, also er hat Leute gefoltert und die Hamas sagt, er hätte noch eine Blutschuld zu zahlen. Sie haben ihm aber jetzt wieder eine gewisse Rolle zugebilligt, eben auch in der Hoffnung, dass er da möge, die Situation von der Hamas ein bisschen verbessern. Schwer zu sagen, ich glaube es eher nicht. Nein.
Glaubst du nicht? Also, jetzt müssen wir über Israel reden. Also Israel war jahrelang im Zentrum von der internationalen Aufmerksamkeit. Man hat Krieg gehabt, man hat Intifada gehabt, man hat die Anschläge gehabt. Das ist jetzt alles vorbei. Jetzt redet man nur noch über die Spesen von der Sarah Netanyahu. Also ein bisschen übertrieben gesagt. Und über die Eskapade von ihrem Ehemann. Das ist ein bisschen weniger spannend, oder? Und das wird wahrscheinlich in der Zeitung sagt man, komm, reis lieber ein bisschen um. In Israel läuft eigentlich nicht mehr so interessant.
Ja, wenn man es so anschaut, das ist richtig, ja. Ich habe auch meine Zweifel, ob jetzt der jüngste Skandal um die U-Boot-Zahlungen und so weiter.
Also Korruption.
Korruptionsaffäre generell, ob das zum Sturz von Netanyahu wird führen. Mhm. Er hat schon so viel überlebt, dass man eigentlich fast nicht mehr daran glaubt. Ja. Aber es ist tatsächlich nicht sehr erhebend und es ist auch ein bisschen langweilig auf Dauer, das ist klar.
Darum gehst du immer ein bisschen auf die Piste?
Nein, ich meine, ich habe das Gebiet. Ich habe das Gebiet, das ich betreuen muss, zwischen Oman, also im Golf, bis Marokko.
Das klingt ja viel früher, wo Spanien und Portugal sich die Welt aufgeteilt haben,
genau,
oder?
Genau, ja, das ist mein Gebiet, oder?
Okay, aber hast du das Gefühl, da geht etwas? Also gerade jetzt, letzte Woche wieder Netanyahu in New York, das mal mit Donald Trump, und er sagt, niemand glaubt, dass es einen Frieden geben kann, aber es gibt jetzt einfach Möglichkeiten und so. Leere Worte, oder?
Ja, das sagt man nicht gern, leere Worte. Also ich hoffe eben sehr, dass die sich irgendwann einmal ins Benehmen setzen können. Aber erstens einmal müssten da Palästinenser unter sich mal ins Reine kommen. Weil der Netanyahu kann natürlich jedes Mal, wenn er wirklich gefordert ist, kann er sagen, ich meine, mit wem soll ich dann reden? Mhm. Soll ich mit dem reden, der offiziell herrscht, mit dem Abbas, oder soll ich mit denen reden, die eigentlich legitim sind, mit der Hamas? Und so kann man alles abblocken. Mhm. Der Netanyahu hat eine wahnsinnige Angst, ernsthafte Friedensverhandlungen anzufangen, weil er dann unter Druck von der Rechten kommt, also von Bennett in Israel. Ja. Und von dem hat er sehr starke Angst. Weil es gibt also schon Zeichen, dass viele Leute von seinem Likud-Block abwandern gegen rechts.
Also die Wahrscheinlichkeit ist, dass relativ wenig passiert, dass man das aussetzt. Dann hat Jared Kushner, der ja die Welt muss retten, der Schwiegersohn von Donald Trump, daran nicht wird viel ändern.
Ich glaube nicht, dass sich an dieser Situation wahnsinnig viel ändern wird, solange die beiden Protagonisten, die jetzt da sind, Netanyahu und Abbas.
Eine letzte Frage, wir sind schon am Schluss von dieser Sendung. Du bist jetzt 30 Jahre, praktisch fast 30 Jahre, bist du im Ausland gewesen. Du kommst irgendwann einmal Richtung Pensionsalter in den nächsten Jahren. Kannst du dir vorstellen, noch mal in der Schweiz zu leben?
Ja, doch. Also ich habe Zürich sehr gerne. Also ich habe sehr viele Freunde da. Ich muss mal schauen, aber ich halte mir das offen. Also ich bin jemand, der sich nicht wahnsinnig gerne verpflichtet. Mhm. Und ich werde mir das dann anschauen, wenn die Frage.
Aber was wären denn die Alternativen für vielleicht, sagen wir mal, so einen Halbruhesitz zu der Schweiz? Was könnte es sein?
Ja, ich
schaue...
Nein, das sind wir nicht. Nein, ich schaue, also eine Stadt, die mir sehr gut gefällt, ist Berlin. Ich bin ja 7 Jahre Korrespondent von der NZZ in Berlin gewesen, bevor ich auf Israel gegangen bin. Und Berlin gefällt mir sehr gut.
Gut, haben wir auch wieder etwas gemeint. Danke vielmals, du hast noch einen Titel zu gut. Was ist der letzte?
«In the Cold, Cold Ground» von Tom Waits. Dort landen wir alle.
Genau. Das war der Doppelpunkt mit dem Uli Schmid, Korrespondent von der NZZ, den ich sehr schätze, sehr gerne lese und jetzt auch sehr gerne zugelassen habe. Nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Pile of Trump ties and burn them all down. Bring a dollar with you, baby, in the cold, cold ground. 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 Take a weather vane rooster throwing rocks at his head. Stop talking to the neighbors until we all go dead. Beware of my temper and the dog that I found. Break all the windows in the cold, cold ground. 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 In the cold, cold ground.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.